Ich komme zu einem ganz anderen Thema der Diskussion, nämlich über die Frage, ob eine besonders intensive Nutzung von sozialen Medien verboten werden sollte. Die Diskussion ist in vollem Gang. Und es geht dabei nicht zuletzt um die Schäden, die durch eine solche Nutzung ausgelöst werden oder werden können. In diese Diskussion fließen Erkenntnisse aus verschiedenen Wissenschaftszweigen ein. Nicht selten werden die wissenschaftlichen Kenntnisse aber auch schlicht und einfach ignoriert. Um hierüber einen Überblick zu gewinnen, habe ich angefangen, aus den verschiedenen Wissenschaftszweigen das jeweilige Fachwissen zu gerade diesem Thema zusammenzutragen. Und angefangen habe ich mit der Psychologie, das Naheliegendste. Wie wirkt sich also die intensive Nutzung sozialer Medien auf die Psyche der Nutzenden und ihre Umgebung aus? Hierüber habe ich mich unterhalten mit der Professorin Dr. Charlotte Rosenbach von der Erfurter Health and Medical University. Und aus diesem etwas längeren Gespräch habe ich die wesentlichen aktuellen Erkenntnisse zusammengefasst. Dieses Interview ergänzt das Gespräch, das Carsten am vergangenen Montag in dieser Sendung mit Marion Rosin, der medienpolitischen Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, geführt hat und in dem zu einem großen Teil es um die politische Dimension dieses Problems ging. Zum Eingang stellt Frau Professorin Dr. Charlotte Rosenbach aber erst einmal dar, wie man sagen kann, was eine exzessive Nutzung sozialer Medien ist.
Ist schwer zu definieren, aber es gibt Ansätze. Ja, es gibt die Tendenz, das gleichzusetzen mit anderen Abhängigkeiten oder Missbrauch, nämlich Alkohol und Drogen. Und wir sprechen ja auch von einer Spielsucht. Und das ist letztendlich genau das Gleiche. Ja, das heißt, wir haben Menschen, das ist überhaupt nicht nur Jugendliche oder Kinder, natürlich auch Erwachsene und leider auch wirklich sehr viele Erwachsene, das sieht man ja überall, die letztendlich ähnliche Muster aufzeigen wie Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit oder einer Drogenabhängigkeit. Das gibt das Craving, ja, das starke Verlangen nach der Substanz, in diesem Fall nach dem Gerät. Es gibt eine Vernachlässigung von anderen Aktivitäten zugunsten der Substanz bzw. der sozialen Medien. Es gibt eine Einschränkung der Konzentrationsfähigkeit, psychische Belastung, Depression, Angst, alles, was damit sozusagen dann als Folge auftritt. Und das sehen wir eben auch bei Menschen mit Substanzabhängigkeiten. Und ähnlich sehen wir es tatsächlich bei Menschen mit der sozialen Medienabhängigkeit oder der Smartphone-Abhängigkeit.
Haben Sie jetzt wissenschaftlich damit Erfahrungen gemacht?
Ich habe selber keine Forschung dazu gemacht. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, weil ich glaube, dass es ein absolut wichtiger Punkt ist aktuell in unserer Gesellschaft und eine große, große Herausforderung, mit der wir umgehen müssen, weil wir ja, ne, andere Studien zeigen, die Konzentrationsfähigkeit von Schulkindern leidet, die Aufmerksamkeitsspanne, die kognitive Flexibilität, die Fantasie. Das sind alles Faktoren, die bei exzessiver Mediennutzung und dann eben auch Social-Media-Nutzung auftreten können. Ja, das, manche Lehrer ich hatte schon Kontakt mit Lehrkräften, mit denen ich darüber auch gesprochen habe, wie die damit eigentlich umgehen, dass die Kinder, Jugendliche teilweise sich so schlecht konzentrieren können. Und die sagen, ja, die sind so sozusagen so geprimed, ja, also so konditioniert auf diese Kurzdarbietung von sozialen Medien. Das sind ja immer so 15-Sekunden-Videos, immer so Kurzvideos. Und man kann immer weiter scrollen. Das ist die Aufmerksamkeitsspanne, die irgendwann gut funktioniert. 15 Sekunden, vielleicht mal eine Minute. So, müssen jetzt Lehrkräfte ihre Inhalte in Kurzeinheiten umändern, damit die Kinder überhaupt noch was mitbekommen.
Das eine Entwicklung, die sich jetzt erst in den letzten 20, 30 Jahren abzeichnet, ja, oder gab es das vorher auch schon?
Also diese unmittelbaren Schwierigkeiten bei Kindern und Jugendlichen, was so die Konzentrationsfähigkeit angeht, aber natürlich auch bei Erwachsenen, das kann ich nicht so genau sagen, ob das jetzt etwas ist, was sozusagen recht neu ist. Der Zusammenhang zu der Mediennutzung und die systematische Untersuchung dessen, das ist aber natürlich relativ neu, weil wir einfach diese exzessive Nutzung dieser Medien natürlich noch gar nicht so lange haben, weil wir die Smartphones noch gar nicht so lange haben. Also dass Kinder Videospiele spielen und zu Hause am Computer sitzen und so, das haben wir schon länger, aber dass dieses Gerät immer dabei ist, ja, und letztendlich immer in der Hand ist und immer sozusagen genutzt werden kann, das haben wir ja vor allem in der Generation der jetzt Jugendlichen und jungen Erwachsenen das erste Mal so exzessiv.
Sie haben eingangs in einem Halbsatz gesagt, dass das auch bei Erwachsenen auftritt.
Ja.
Also Erwachsene, die jetzt schon oder die schon erwachsen waren, als sie das Handy bekommen haben, bei denen tritt das genauso auf.
Ja.
Das bringt mich jetzt zu der Frage, wie sieht das mit Altersgrenzen aus? Können Sie mit der Überlegung, nur für Jugendliche Verbote auszusprechen, was anfangen vor diesem Hintergrund?
Naja, das ist nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, dass Jugendliche natürlich von bestimmten Restriktionen profitieren, weil sie größere Schwierigkeiten haben, ihre Impulse, ihre Emotionen, überhaupt ihr Verhalten zu regulieren. Ja, Jugendliche, da explodiert die ganze Zeit alles Mögliche an Neurotransmittern im Kopf. Die sind ständig ja in so einem Hochentwicklungszustand, alles verändert sich, die können schlechter ihre Emotionen kontrollieren und ihre Impulse. Ja, das ist sozusagen so eine Hochphase der Entwicklung und auch der Schwierigkeiten, bestimmte Dinge zu kontrollieren. Und natürlich kann dementsprechend eine jugendliche Person auch ihren Medienkonsum schlechter kontrollieren. Mhm. Ja, das heißt, die sind besonders vulnerabel, besonders empfindlich für, und jetzt kommt die andere Seite, für das, was soziale Medien aber eben auch ganz gezielt machen, nämlich Inhalte so darzubieten, dass der Jugendliche das Gerät nicht aus der Hand legen kann. Ja, das sind Suchtmacher. Ja, da sind Algorithmen drin, die letztendlich so an der jeweiligen Person andocken, dass sie es nicht schafft, das Ding aus der Hand zu legen, weil es genau das anspricht, was die Person will, ohne dass die Person es weiß. Ja, die Algorithmen, die also in den sozialen Medien, in anderen Medien drin sind und abhängig machen. Das ist so gewollt. Das wissen wir ja inzwischen. Ja, das ist so gewollt. Und deswegen funktioniert es auch so gut. Und dementsprechend sind Jugendliche da besonders empfindlich, weil sie noch größere Schwierigkeiten haben, das zu kontrollieren. Ja, deswegen sind ja Jugendliche auch letztendlich haben größere Schwierigkeiten, Substanzen kontrolliert zu konsumieren. Ja, so ein Binge-Drinking, also anfallsartig viel trinken, ist vor allen Dingen im Jugendalter ein Problem. Erwachsene machen das natürlich manchmal auch, ja, aber es ist vor allen Dingen bei denen ein Problem, die ihr Verhalten schlecht kontrollieren können. Und trotzdem ist es so, dass wir eben auch bei Erwachsenen wirklich eine hohe Rate an missbräuchlichem Medienkonsum haben. Ja, also die Eltern, wenn wir jetzt mal wieder bei den Eltern sind, die legen ihre Geräte auch nicht aus der Hand. Und es gibt inzwischen Studien, die belegen, dass ein elterlicher, ausgeprägter Medienkonsum sich negativ auf die Eltern-Kind-Beziehung auswirkt und auch auf die kindliche Entwicklung. Ja, das haben wir einfach, das sehen wir. Wir haben Studien, die haben mit ähnlichen Paradigmen gearbeitet, wie schon in den 70ern gearbeitet wurde. Mutter-Kind-Interaktion, die Mutter guckt das Kind an, sie spielen, interagieren miteinander. Ein kleines Baby, ja, so 2 bis 4 Monate alt, sitzt vor der Mutter und die spielen. Und irgendwann geht die Mutter in ein stilles Gesicht, Still-Face-Paradigma heißt das. Ja? Und man guckt, wie die Kinder reagieren. Mhm. Natürlich geraten die Kinder unter Hochstress. Ja? Die Mutter ist plötzlich weg. Ja? Die versuchen, die Mutter zu erreichen und quietschen und schreien und alles Mögliche. Und das Gleiche wurde jetzt mal wiederholt. Was passiert eigentlich, wenn die Mutter aus der Interaktion rausgeht und aufs Handy guckt? Ja? Und die Kinder geraten unter den gleichen Stress wie diese Nichtreaktion in diesem Still-Face. Ja? Das heißt, die Eltern denken immer, wenn sie sagen, ja, ja, ich komme gleich, ja, oder und gleichzeitig aber da auf ihr Handy gucken, dass das nichts macht. Aber das setzt die Kinder unter Stress. Ja? Die gehen aus der Beziehung raus. Handynutzung ist Beziehung verlassen.
Das geht aber auch im umgekehrten Sinn.
Das geht auch im umgekehrten Sinne.
Also ich meine, dass die Kinder sich gegenüber den Eltern ausschalten.
Klar, natürlich.
Indem sie das Handy nutzen.
Ja.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist einer der Hauptfaktoren, dass das Handy ein so bewegliches Gerät ist, also anders als zum Beispiel der Fernsehapparat.
Ja, ich würde schon sagen, dass das ein Problem ist, wenn die Kinder die sozialen Medien, so wie damals Facebook, ja, zu unserer Zeit, zu Hause am Computer benutzen, dann ist das natürlich schon rein örtlich und zeitlich viel eingeschränkter. Die sozialen Medien sind immer in der Handtasche, ja, oder in der Hosentasche und können ja die ganze Zeit überprüft werden. Ich kann also immer gucken, wer hat sich meine Seite angeguckt, wer hat irgendwas geliked, wer mag mich nicht, was hat jemand anderes gesagt. Ich bin dauernd, ja, ich habe die Möglichkeit, dauernd zu prüfen, was machen Personen, die ich mag oder Personen, von denen ich möchte, dass sie mich mögen. Ja, ich bin also nicht mit den Personen gerade beschäftigt, die um mich herum sind, sondern ich bin mit den Personen beschäftigt, die digital um mich herum sind. Und das verändert natürlich ganz viel, was Beziehungsgestaltung, was Präsenz angeht, was überhaupt im Momentsein angeht, was die Wahrnehmung der Umgebung angeht. Also wir wissen, dass einer der größten Risikofaktoren auch für eine exzessive soziale Mediennutzung Druck durch Gleichaltrige ist. Wenn alle Gleichaltrigen in der Klasse, in der Schule, Freunde in den sozialen Medien sind und man selber nicht, dann macht es Angst. Es wird in den Schulen viel darüber gesprochen, was parallel in den sozialen Medien läuft. Wenn man das alles nicht mitbekommt, dann ist man vielleicht Außenseiter oder Außenseiterin. Ja, das heißt, Peer Pressure ist ein Risikofaktor. Da braucht man schon ganz schön viel Kraft und Resilienz, ja, und Unterstützung, vielleicht auch von zu Hause oder anderen Freunden, um nicht das Gefühl zu haben, dass man da mitziehen muss. Und gleichzeitig haben wir ja gerade im Moment, zumindest an vielen Schulen, Handyverbote. Ja, dass sie zumindest in den Schulen ihre Handys nicht benutzen. Und das ist, glaube ich, schon mal ein guter Schritt. Ich kenne einzelne Lehrkräfte, die sagen, sie empfinden das als überaus erleichternd, wenn die Kinder ihre Handys morgens in einen Schrank schließen, das zumachen und das Ding ist einfach nicht da. Was mir wichtig wäre, nochmal zu betonen ist, dass es nicht nur darum geht, dass es irgendwie blöd ist, wenn Kinder und Jugendliche das Handy in der Hand haben und nicht in der Interaktion, sondern es gibt inzwischen wirklich viele Studien, die gezeigt haben, dass eine Handynutzung von mehr als 3 Stunden am Tag, ja, soziale Mediennutzung von mehr als 3 Stunden am Tag, ein erhöhtes Risiko für Depressionen, für Angsterkrankungen mit sich bringt, dass Kinder, die viel in sozialen Medien sind, und sich vor allen Dingen über so Körperlichkeit vergleichen, mehr Essstörungssymptome haben. Ja, also es gibt klare Zusammenhänge von dem Dauer der Mediennutzung und der Schwere der Essstörung, eine Magersucht, ja, wie klar. Sie ja häufig heißt. Ja, das heißt, je mehr die Mädchen und Jungs sich im Netz vergleichen mit anderen, die extrem schlank sind, gibt es ja leider auch sehr, sehr viele Personen, die das wirklich dann auch im Internet feiern und sozusagen Tipps geben, wie man noch dünner werden kann, wie man Eltern austricksen kann, wie man alles Mögliche machen kann, um extrem dünn zu sein. Je mehr diese Seiten und auch Profile genutzt werden von Kindern, die ein hohes Risiko haben für Essstörungen, desto stärker werden auch die Symptome einer Essstörung. Das heißt, es gibt ganz klare Zusammenhänge von sozialer Mediennutzung und verschiedenen psychischen Störungen. Und das wird einfach nicht gesagt. Ja, wir haben je nach Studienlage so zwischen 11 und 25% der aktuell 11- bis 17-Jährigen, die zu viel medial unterwegs sind, die sozusagen mehr als 3 Stunden am Tag ein exzessives Verhalten zeigen, ja, die andere Aktivitäten vernachlässigen, die schlecht in ihrer Konzentration sind. Und trotzdem sprechen wir nur in Anführungszeichen darüber, ob wir das verbieten können. Und ja, eine gewisse Restriktion oder Limitierung der Zugänge ist, glaube ich, hilfreich, aber gleichzeitig brauchen wir vor allen Dingen, meiner Meinung nach, 2 Punkte. Wir brauchen erstmal Eltern, die mitziehen. Wenn die Eltern selber die ganze Zeit am Handy sind, dann sind sie einfach kein Vorbild für ihre Kinder im Sinne von, man kann auch ohne Handy. Das ist ja ganz einfach. Das, was die Eltern machen, machen die Kinder auch. Wir sind Alter, dann machen die Kinder vor allen Dingen was die Eltern nicht machen. Ja. Nun haben wir ja auch nicht nur Jugendliche, sondern auch die kleinen Kinder. Und das Handy ist normal vor der Mutter oder vor dem Vater. Und dementsprechend ist das nicht, es wird nicht problematisiert. Es wird nicht als Problem gesehen. Und die Eltern müssen einfach mitziehen und sich selber auch kontrollieren und selber ihr Handy zur Seite legen und vielleicht einfach nur für das nutzen, was unbedingt nötig ist und nicht dauerhaft scrollen.
So wie Sie das sagen, müsste man sagen, das müsste irgendwo so eine Pflichtstunde in einer ärztlichen Beratung oder so etwas sein. Ja. Also ein Zusatzpunkt, der bei den Untersuchungen, zu denen die Eltern sowieso mit ihren Kindern gehen müssen, sein oder so etwas Ähnliches.
Ja, ich glaube, das wäre hervorragend. Ich glaube, es wäre hervorragend, wenn Gynäkologinnen, Kinderärztinnen, sozusagen das Personal, was mit Familien und Eltern arbeitet, darauf hinweist, dass die Mediennutzung der Eltern eine Folge oder eine Auswirkung hat. Es gibt eine ganz schöne Werbekampagne, ich weiß nicht, ob es die hier in Erfurt auch gab. Und da sieht man Eltern in verschiedenen Situationen mit Handy in der Hand und mit einem Kind. Und darüber steht immer nur, heute schon mit ihrem Kind gespielt. Und genau das ist es. Muss die Eltern kriegen, dass sie merken, ich bin mehr mit meinem Handy beschäftigt als mit dem Kind, was gerade da ist. Ja, und es geht nicht um die Gleichzeitigkeit. Es geht darum, das Handy wegzulegen und sich mit dem Kind zu beschäftigen. Ist das bei auch vielen Erwachsenen gar nicht mehr so eine Frage der Freiwilligkeit, sondern auch die fallen dem suchtmachenden Charakter von den sozialen Medien natürlich zum Opfer. Nicht nur was Jugendliche betrifft, sondern die Algorithmen, die wir haben in den Medien, die machen es teilweise einfach sehr, sehr schwer, einfach in Anführungszeichen aufzuhören. Ja, das heißt, das ist der nächste große Punkt und der ist sehr viel systematischer. Es bräuchte letztendlich auf Seiten der Anbieter der sozialen Medien eine viel größere Kontrolle und eine Verhinderung eben von diesen Algorithmen, von diesen Suchtmachern in Anführungszeichen, von dem, was es eben so schwer macht, aufzuhören. Und natürlich auch eine viel größere Kontrolle von Fake-Inhalten. Ja, also von dem, was überhaupt nicht der Realität entspricht. Ob das jetzt politische Sachen sind oder Körperbilder oder Nachrichten. Ja, es braucht einfach mehr, Kontrolle auf Seiten der Medien.
Durch die Medien selber? Also die Medien müssten sich fühlen wie Lehrende?
Ja.
Wie Eltern?
Ja, müssten einfach ihren Auftrag auch erkennen. Ja, dass sie letztendlich die Jugendlichen, die Kinder, dass die einfach eine große Rolle spielen im Leben der Kinder und Jugendlichen. Und wie wollen sie die denn eigentlich füllen? Mit Fake-Inhalten und negativen Effekten auf die psychische Gesundheit oder mit etwas Sinnvollem?
Naja, nun werden die Hersteller im Zweifel immer sagen, die ganzen Fake-Inhalte stammen ja nicht von uns.
Ja, aber sie hätten die Möglichkeit, sie zu kontrollieren. Denn wir wissen übrigens auch, dass andere Inhalte, zum Beispiel Lernmodule, ne, YouTube-Videos, die bestimmte schulische Inhalte aufarbeiten, die so ein bisschen sozusagen mehr auf Lehren und Lernen ausgerichtet sind, dass sie total positive Effekte haben. Ganz viele Inhalte und Aufbereitungsmöglichkeiten, von denen Jugendliche wirklich profitieren können. Auch soziale Medien sind in Maßen gut. Man kann im Kontakt bleiben, wenn man sie aber gezielt und absichtsvoll nutzt und nicht automatisiert unkontrolliert. Ja, das ist sozusagen der große Unterschied. Die Medien an und für sich sind nicht unbedingt zu verteufeln. Die können ja auch genutzt werden und sinnvoll genutzt werden. Es kommt nur darauf an, wie viel und welche Inhalte eben dargeboten werden und wie.
Was können Sie zu dem Stichwort Medienkompetenz beitragen, psychologisch?
Ja, natürlich, absolut. Das wäre, glaube ich, etwas, was alle brauchen, ja, dass alle Informationen darüber bekommen, wie werden eigentlich solche Seiten, wie funktionieren die eigentlich, was sind eigentlich diese Algorithmen, was heißt es eigentlich, wenn man Sachen liked, mag, was passiert dann mit dem System dahinter, woran erkenne ich Fake-Inhalte, wie viele Videos sind eigentlich echt von denen, die wir uns aktuell anschauen. Ja, wir können uns nicht mehr sicher sein, ob das, was wir online sehen, wirklich der Realität entspricht. Oder das ist das, was Sie gerade angesprochen haben, was die Medienkompetenz angeht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass es mehr Transparenz darüber gibt, dass KI-bearbeitete Bilder oder Videos oder Inhalte markiert werden müssen. Ja, dass da steht, KI generiert. Dass man es zumindest weiß und dann selber sich eine Meinung bilden kann.
Das, was Sie schildern, führt zum Ergebnis, dass man eigentlich möglichst schnell handeln sollte.
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, es wäre sehr, sehr wichtig, dass man als allererstes, das ist eigentlich das Einfachste, anfängt, Aufklärung zu betreiben. In den Schulen, unter den Eltern, in der ganzen Bevölkerung. Wie funktionieren eigentlich soziale Medien? Wie funktionieren die Algorithmen dahinter? Welche Bilder werden einem gezeigt? Und dann wäre mir wirklich auch ein großes Anliegen oder was, glaube ich, sehr, sehr zentral ist, auch darüber aufzuklären, wie Inhalte inzwischen eigentlich generiert werden.
Und dann muss man das Ganze natürlich wahrscheinlich auch noch abgrenzen gegenüber dem, was wir schon jahrhundertelang kennen, fiktive Inhalte, die sich auf Bildern niederschlagen.
Ja, klar, natürlich.
Kunst.
Ja, natürlich. Aber auch Kunst ist als solche erkennbar oder wird ja als solche auch gekennzeichnet. Mhm. Ja, und auch Dalí hätte nicht behauptet, das ist ein exaktes Abbild der Realität. Und das Problem, was wir ja haben, ist, dass selbst wenn man sagen könnte, okay, das ist Kunst, muss sie als solche gekennzeichnet werden.
Ja, dann hoffen wir mal, dass wir ein wenig beitragen konnten zu der Aufklärung.
Ja.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Frau Dr. Rosenbach.